NDR Info. Echo des Tages.
Donnerstagabend, die Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse dieses Tages im Echo des Tages mit diesen Schwerpunkten. Aussage im Kundus-Untersuchungsausschuss. Wer informierte wen, wann, wie nach dem tödlichen Bombenabwurf auf die beiden Lastwagen in der Nähe des deutschen Feldlagers? Heute kamen die beiden vom neuen Verteidigungsminister zu Gutenberg entlassenen ehemaligen Spitzenleute Schneider, Hahn und Wiechert zu Wort. Wir berichten und kommentieren. Steuergerüchte. Die Koalition dementiert die Planungen für eine schnelle Reform vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen. Aber trotzdem gibt es Bewegung im schwarz-gelben Steuerstreit. Feierstunde. Im Bundestag wurde heute an die erste und letzte freie Wahl in der DDR vor 20 Jahren erinnert. Und weitere Debatte um die Hilfen für Griechenland, neue Eskalation im Nahen Osten und der Leipziger Buchpreis geht an den Autoren Georg Klein. Außerdem schauen wir auf die Spiele mit deutscher Beteiligung in der Europa League heute Abend. Im Studio Gerd Wolf, Ihnen einen schönen guten Abend. Trotz der verbesserungsfähigen Umfragewerte für Schwarz-Gelb will die Berliner Koalition ihre Pläne für eine Steuerreform erst nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen vorlegen. Damit wurden Berichte dementiert, nach denen schon am Sonntag entsprechende Pläne bei einem Koalitionstreffen verabredet wurden. Trotzdem gibt es Bewegung im Steuerstreit, wie Michael Weidemann berichtet.
Rainer Brüderles Reaktion ist eindeutig.
Daran stimmt nichts.
Die Erstellung des Steuerreformkonzeptes werde weder vorgezogen noch das Verfahren geändert, so der stellvertretende FDP-Parteivorsitzende. Die Liberalen legen sich wie angekündigt im April auf einem Parteitag auf eigene Vorstellungen fest. Gleichzeitig laufen die Verhandlungen mit der Union auf Regierungsebene, so Brüderle.
Die Gespräche werden vertrauensvoll aufgenommen, miteinander geführt und bin sicher, dass auch die Diskussion zwischen Herrn Kollegen Schäuble und mir einen guten Beitrag dazu leisten können.
Beim Koalitionsgipfel am kommenden Sonntag dagegen werde das Thema nicht einmal auf der Tagesordnung stehen, ergänzt Regierungssprecher Ulrich Wilhelm. Doch in den Reihen der Union grummelt es, es gelte Schwerpunkte zu setzen, meint beispielsweise der finanzpolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion Leo Dautzenberg.
Für uns steht im Vordergrund, dass das der mittlere und untere Einkommenssteuerbereich ist, bis hin zur Abmilderung der sogenannten kalten Progression.
Denn darunter leiden zurzeit vor allem Arbeitnehmer mit durchschnittlichen Einkommen, mahnt auch CDU-Mittelstandssprecher Michael Fuchs.
Das ist für mich der Polizist, das ist der Handwerker, das ist der Meister, das ist die Krankenschwester. Denen haben wir versprochen, im Wahlkampf versprochen, dass wir etwas für sie tun. Man muss mal rechnen, wie viel das ausmacht. Es gibt Zahlen, die irgendwo zwischen 5 und 10 Milliarden liegen. Dass wir das auf jeden Fall machen sollten, halte ich für richtig.
Jeder weitergehende Schritt aber müsse von den Ergebnissen der Steuerschätzung im Mai abhängig gemacht werden, betonen die CDU-Experten. Doch schon heute deutet sich an, dass die kaum Spielraum lässt für das im Koalitionsvertrag festgelegte 20-Milliarden-Paket. Es müsse noch vor der Wahl in seinem Bundesland Klarheit geschaffen werden, fordert NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers. In der Opposition wird die innerkoalitionäre Debatte derweil heftig kritisiert. Rüttgers sozialdemokratische Gegenkandidatin Hannelore Kraft meint:
Ich würde sagen, das ist schon Panik. Mit dem Versprechen, wir wollen Steuern senken, erreichen sie Bürgerinnen und Bürger nicht. Und das ist gut so.
Die Finanzpolitikerin Christine Scheel von den Grünen sieht die Koalition tief verunsichert und ideenlos. Die Regierung bekomme kalte Füße, lasse aber nicht von ihrer falschen Politik, heißt es in der Linksfraktion.
Der Auftritt der beiden Männer war mit viel Spannung erwartet worden. Ex-Bundeswehr-Generalinspekteur Schneider-Hahn und der ehemalige Staatssekretär im Verteidigungsministerium Wiechert sagten heute im Kundesuntersuchungsausschuss aus. Ausführungen, die sich wohl vor allem der neue Verteidigungsminister zu Gutenberg sehr genau angehört haben wird. Denn zu Gutenberg steht wegen seiner Äußerungen und Entscheidungen nach dem Bombenangriff auf die Tanklaster bei Kundus in der Kritik. Anja Günther über den bisherigen Tag im Untersuchungsausschuss.
Knappe 3 Stunden dauerte die Zeugenaussage von Wolfgang Schneider-Hahn, Generalinspekteur AD. Minutiös schilderte Schneider-Hahn, wie er vom verheerenden Luftangriff am Kundusfluss am 4. September erfuhr und wen er wann informierte. Mittendrin fiel der Satz, der Karl Theodor zu Gutenberg in Bedrängnis bringen dürfte. Der Verteidigungsminister, so Schneider-Hahn, habe die notwendigen Informationen zum Luftangriff erhalten und sei voll urteilsfähig gewesen. Für Jan van Aken, der für die Linkspartei im Untersuchungsausschuss sitzt, ist damit klar:
Der Ball liegt jetzt bei Herrn zu Guttenberg. Herr zu Guttenberg war von Anfang an offensichtlich umfassend informiert. Er wurde auch auf Nachfrage sofort über alle Berichte informiert. Sie lagen zum Teil sogar in seinem Ministerium vor. Das heißt, so wie es sich bis jetzt dargestellt hat, dass ihm Berichte vorenthalten worden waren oder dass er sie gar nicht gehabt hätte, ist rundum falsch.
Guttenberg hatte Generalinspekteur Schneiderhahn und Verteidigungsstaatssekretär Wichert genau diesen Vorwurf gemacht und beide daraufhin Ende November entlassen. Guttenberg habe ihm gesagt, das Vertrauensverhältnis sei zerstört, erklärte Schneiderhahn. SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold sagte, die Rauswürfe seien für ihn unverständlich.
Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass Minister zu Guttenberg diese beiden Persönlichkeiten entlassen hat, weil er Schuldige gesucht hat für seine von ihm selbst vorgenommene Fehlbewertung des Luftschlages in Kunduz.
Am 6. November, kurze Zeit nach seinem Amtsantritt, entschied sich Guttenberg zu einer öffentlichen Bewertung des Luftangriffs vom 4. September. Er nannte das Bombardement der beiden Tanklaster militärisch angemessen. 4 Wochen später korrigierte er diese Einschätzung. Schneiderhahn sagte vor dem Ausschuss, er habe Guttenberg davor gewarnt, sich vorschnell festzulegen. Der Grünen-Abgeordnete Omid Nuripur schließt daraus,
dass der Minister, bevor er sich an die Presse gewandt hat und gesagt hat, der Militärschlag sei zwingend gewesen, dass er sich hat überhaupt nicht militärisch beraten lassen.
Schneiderhahn zeigte sich enttäuscht von Guttenbergs Verhalten, erklärte aber gleichzeitig, er sei erleichtert, dass der Minister immerhin den Vorwurf zurückgenommen habe. Er, Schneiderhahn, habe Berichte vorsätzlich nicht weitergegeben. Trotzdem steht nun Aussage gegen Aussage. Vertreter von Union und FDP nannten Schneiderhahns Ausführungen plausibel. Der FDP-Abgeordnete Helmut Königshaus warnte aber vor einem zu schnellen Urteil.
Er hat die Dinge so dargestellt, wie sie sich nach seiner Erinnerung abgespielt haben. Das hat man gemerkt. Ich würde auch davor warnen, jetzt daraus, was er hier gesagt hat, voreilige Schlüsse zu ziehen. Er hat ja seine Eindrücke geschildert.
Guttenberg wird bald selbst die Möglichkeit haben, seine Sicht der Dinge darzustellen. Die Zeugenaussage des Ministers vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss ist für den 22. April geplant.
Wie schädlich war der Auftritt des ehemaligen Generalinspekteurs Schneiderhahn für den amtierenden Verteidigungsminister? Thomas Nehls kommentiert.
Eines ist in der ersten öffentlichen Ausschusssitzung glasklar geworden. Es geht nicht mehr oder ging zu keiner Zeit um die Frage nach der Berechtigung des von einem deutschen Oberst initiierten folgenschweren Bombenangriffs mit bis zu 142 Toten. Es geht vielmehr darum, diesen Oberst zu schützen und vor allzu vielen Nachfragen zu bewahren. Es geht auch nicht so sehr darum, herauszufinden, ob andere Informations- und Befehlsketten zwischen Kunduz, Potsdam und Berlin die Handelnden in die Lage versetzt hätten, Alternativen zu beraten. Allerdings scheinen hier zumindest die Oppositionsparteien herausbekommen zu wollen, wer warum wem das Feld überlassen hat und sich selbst erst spät, womöglich zu spät, in den Entscheidungsprozess hat einbinden lassen. Aber auch die Fragesteller der SPD, der Grünen und der Linkspartei haben vor allem eines im Sinn: die Widersprüche dingfest zu machen, in die sich offenkundig doch Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg verwickelt hat, vielleicht gerade weil er zum Zeitpunkt des eigentlichen Geschehens noch gar nicht im Amt war. Reichlich überzeugend und auch schlüssig hat der von ihm Ende November geschasste Generalinspekteur Wolfgang Schneiderhahn heute dargelegt, dass er sich keine Beratungsdefizite gegenüber dem Minister hat zu Schulden kommen lassen. Allzeit bereit und auch jederzeit zur Stelle sei er gewesen. Das habe zu Guttenberg bisweilen bloß nicht in Anspruch genommen. Und dann auch prompt auf dünnem Eis die falschen Schlussfolgerungen gezogen. Minutiös versucht der Ausschuss ans Tageslicht zu fördern, wann welcher Bericht aus oder über Kunduz Berlin erreichte, hier aber nicht jedem Befugten ausgehändigt wurde. Spätestens seit heute ist klar, dass es dabei ein Kartell des Vertuschens gegeben hat. Mit Unterabteilungen, die mal fürs Verbergen vor den Medien zuständig waren und mal die Aufgabe hatten, dem Minister Sand in die Augen zu streuen. Zu letzteren können durchaus, auch noch nach seinen ausführlichen Aussagen, Generalinspekteur Schneiderhahn und der im politischen Trakt der Bundeswehr allgegenwärtige Staatssekretär Wichert gehört haben. Gerade ihnen war und ist daran gelegen, den Soldaten im Auslandseinsatz und natürlich allen voran ihren Kommandeuren zu viel Kontrolle und damit auch Kritik vom Hals zu halten. Mag sein, dass zu Guttenberg zu impulsiv und mit falschen Adjektiven und Verben auf die Machenschaften der heute von Spiegel Online entlarvten Gruppe 85 reagiert und ihnen Vertrauensbruch vorgeworfen hat. Eines aber ist sozusagen amtlich. Auch ohne den angeblich unzulänglichen Feldjägerbericht hätte eine professionelle Aufklärung des Ministers über die auch schon dem NATO-Schlussbericht zu entnehmenden Fehler bei dieser Militäroperation ihm zu einer gewissenhaften Beurteilung verhelfen und ihm die Blamage der Korrektur ersparen können.
Der Kommentar im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5 heute von Thomas Niels. Am zweiten Tag der Haushaltsdebatte im Bundestag ging es heute vor allem um den Etat des Innenministeriums. Innenminister de Maizière kündigte an, er werde die deutschen Sicherheitsbehörden überprüfen, zumindest ihre Organisation, auf Wirksamkeit und mögliche Doppelarbeit. Dietmar Riemer fasst den Tag im Bundestag zusammen.
Der Bundestag stimmte während seiner Haushaltsdebatte heute wichtigen Einzeletats wie dem des Innenministeriums, Justiz und Familie zu. Im Verlauf der Sitzung teilte Innenminister de Maizière CDU mit, dass er die Effizienz der Sicherheitsbehörden des Bundes unter die Lupe nehmen will und kündigte an, dass er auch dafür sorgen will, dass die Zusammenarbeit zwischen Bundespolizei, Zoll und Bundeskriminalamt verbessert wird. Eine Expertenkommission unter Leitung des früheren Staatssekretärs im Innenministerium Wertebach wird bis zum Herbst Vorschläge machen. De Maizière äußerte sich auch zur Zukunft der Islamkonferenz.
Ich möchte die deutsche Islamkonferenz, die mein Vorgänger begonnen hat, fortsetzen. Sie hatte mit der ersten Phase einen gewissen Abschluss insoweit gefunden, als man sich verständigt hat auf gemeinsame Erklärungen, auf Bekenntnisse, auf eine Grundlage des weiteren Dialogs. Deswegen ist mein Ziel in der zweiten Phase dieser deutschen Islamkonferenz unter Wahrung und Beachtung der dort gemeinsam erarbeiteten Grundlagen die Arbeit konkreter und praktischer zu machen.
Eine kleine Spitze gegen seinen Vorgänger Schäuble, verbunden mit dem Hinweis, dass er die Islamorganisation Miligörisch bis zur Aufklärung strafrechtlicher Vorwürfe durch die Staatsanwaltschaft nicht zur Islamkonferenz einladen wird. Schärfe kam in die Debatte über den Haushalt des Familienministeriums, zu dessen Zuständigkeit auch das Bundesamt für den Zivildienst gehört. Der SPD-Abgeordnete Schwanitz beklagte eine mangelhafte Informationspolitik des Ministeriums gegenüber den Haushältern der Oppositionsparteien und rügte die geplante Verkürzung des Zivildienstes als Folge der Wehrdienstverkürzung schon in diesem Jahr.
Damit ist eigentlich das, was wir hier in dem Kapitel Bundesamt für Zivildienst machen, Makulatur. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich finde, das ist ein gravierender Vorgang. Weil ich finde, so kann man miteinander nicht umgehen.
Die Haushaltsdebatte des Bundestages dauert zur Stunde noch an.
Der schleswig-holsteinische FDP-Fraktionschef Kubicki ist ein Freund klarer Worte. Und die hat er auch gefunden in seinem letzten Interview in der Wochenzeitung Die Zeit. Mit der CSU werde künftig stramm umgegangen, bis die Schwarte knackt, hatte Kubicki beispielsweise formuliert. Die CSU reagierte empört, doch Kubickis Interview verursachte Wirbel vor allem in der eigenen Partei der FDP, die zurzeit etwas in der Defensive zu sein scheint. Aus Berlin Peter Mücke.
Miese Umfragewerte, der Parteichef in der Dauerkritik, das Koalitionsklima angespannt. Und jetzt auch noch das. Bei der Bundespartei ist man irritiert über die jüngsten Äußerungen aus Kiel. Offiziell sagen will aber heute niemand etwas in der Parteizentrale. Gestern hatte FDP-Sprecher Oehme mitgeteilt, Wolfgang Kubicki muss man nicht erklären, er spricht für sich selbst. Das tat Kubicki heute dann auch, allerdings ebenfalls ohne etwas zu erklären.
Ich finde das sehr lesenswert. Schöne Fotos, authentischer Bericht. Ja, also alle, die das gelesen haben, finden das gut.
Kubicki ist zufrieden mit dem Wirbel, den sein Interview in der Wochenzeitung Die Zeit verursacht hat. Im Hamburger Abendblatt legte er heute nach. Für eine Übergangszeit sei Guido Westerwelle als Vorsitzender kaum zu ersetzen. Deshalb könne man auch nur beten, dass er durchhalte. Aber die FDP habe Persönlichkeiten, die sich dahingehend entwickeln könnten. Namentlich Generalsekretär Lindner, 31 Jahre alt, und Gesundheitsminister Rösler, 32. Der niedersächsische Wirtschaftsminister Bode indes warnte heute vor einer solchen Führungsdebatte. Er könne nur raten, miteinander zu reden, statt übereinander. Kubicki indes ficht das nicht an und auch nicht der Vorwurf, seine Äußerungen seien geschmacklos.
Ja, Geschmack ist etwas, wo wir Leute selbst entscheiden sollen.
Gut 7 Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen steigt die Nervosität in der FDP. Sollte die schwarz-gelbe Regierung in Düsseldorf nicht fortgesetzt werden können, wäre die Mehrheit im Bundesrat dahin. FDP-Prestigeobjekte wie eine Steuerreform oder die Kopfpauschale in der gesetzlichen Krankenversicherung kaum mehr umsetzbar. Schon Anfang des Jahres hatte es eine zaghafte Führungsdebatte in der Partei gegeben. Damals hatten hatten einige FDP-Politiker beklagt, Westerwelle kümmere sich zu wenig um die Partei. Westerwelle reagierte, er schaltete sich wieder in die Innenpolitik ein, unter anderem mit seinen umstrittenen Hartz-IV-Äußerungen. Diesmal jedoch schweigt er, bislang.
Heute, vor 20 Jahren, wählten die Menschen in der DDR zum ersten Mal frei und geheim ihr Parlament. Die Volkskammer, die Ost-CDU-geführte Allianz für Deutschland, gewann die Wahl überraschend deutlich. Es begannen dann 10 Monate eines parlamentarischen Experimentes. Denn die erste freie Volkskammerwahl war zugleich die letzte. Trotzdem, entscheidende Weichen zur deutschen Einheit wurden hier gestellt. Martha Banasch über eine Feierstunde heute im Bundestag, in der an den 18. März 1990 erinnert wurde.
Die ersten freien Volkskammerwahlen. Das hieß für die meisten Bürger der DDR vor 20 Jahren zum ersten Mal nicht nur Zettel falten, wie das Wählen ohne Auswahl genannt wurde, sondern freies, geheimes Abstimmen. Und nahezu jeder wollte an dieser neuen Demokratie teilhaben, erinnert sich Lothar de Maizière, der spätere Ministerpräsident der DDR.
Meine Generation hatte noch niemals demokratisch gewählt. Das ist zweifellos einer der Gründe, warum diese Wahl die Menschen elektrisiert hat. Ich kenne niemanden, der in diesen Tagen nicht als Wahlkämpfer, als Kandidat, als Demonstrant oder in irgendeiner anderen Weise in das Geschehen eingegriffen oder es zumindest in höchster Spannung verfolgt hätte.
Rund 93% aller Bürger gingen zur Urne. Fast die gesamte alte Volkskammer wurde abgewählt. Die neue Volkskammer bestand zu 97% aus neuen Gesichtern. Diese Abgeordneten haben, so Bundestagspräsident Norbert Lammert, aus der Volkskammer erst eine Kammer des Volkes gemacht.
Dass die Abgeordneten dabei um Dialog und Konsens bemüht waren, erschien westlichen Beobachtern oft als ungewöhnlich. Manches, was damals naiv erschien, auch Abstimmung quer durch die Fraktionen, lässt sich durchaus auch als vorbildlich begreifen.
Und es war ganz klar, welche Aufgabe diese Volkskammer zu meistern hatte, so Lothar de Maizière. Die Wiedervereinigung.
Das bedeutete zwangsläufig, dass dieses Parlament vom ersten Tag seines Bestehens an daran arbeitete, sich selbst abzuschaffen. Ein historisch wohl einmaliger Auftrag und Vorgang, nicht an Wiederwahl zu denken, sondern an Abschaffung. Macht's leichter und schwerer.
Und die Abgeordneten nutzten ihre Zeit, verabschiedeten mehr als 150 Gesetze, fassten rund 100 Beschlüsse. Einer davon der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. In nur knapp 6 Monaten hatte die Volkskammer bereits ihr Mandat erfüllt und sich selbst aufgelöst.
Frühjahrsversammlung der bayerischen Bischöfe im fränkischen Wallfahrtsort 14 Heiligen. Es ging natürlich um ein Thema, die immer neuen Fälle von Missbrauch, die katholische Kirche zurzeit erschüttern. Den Opfern müsse schnell Gerechtigkeit widerfahren, forderten die Bischöfe.
Der Vorsitzende der Frühjahrsvollversammlung und Erzbischof von München und Freising, Reinhard Marx, forderte eine Verschärfung der Leitlinien für den Umgang mit Missbrauchsfällen.
Die Bischöfe wollen jedem Verdacht nachgehen und jede Verfehlung aufklären. Deshalb empfehlen die bayerischen Bischöfe einstimmig, bei der Überarbeitung der Leitlinien die Meldepflicht bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch und körperlichen Misshandlungen an die Staatsanwaltschaft festzuschreiben und sie unabhängig davon sofort zu praktizieren.
Ein zweites Signal sandten die Bischöfe in Richtung Opfer. Erzbischof Reinhard Marx betonte, man habe eine moralische Pflicht, den Opfern zu helfen. Auch finanziell.
Die Bischöfe wollen den einzelnen Opfern dabei auch über die gesetzliche Pflicht der Täter hinaus Hilfe gewähren.
An einem bundesweiten Entschädigungsfonds für die Opfer sexuellen Missbrauchs würde man sich also seitens der bayerischen Bischöfe beteiligen. Der Fonds an sich sei bislang aber noch nicht beschlossen. Ein Signal, das sich mancher erhofft hatte, fehlte allerdings. Eine Aufforderung an den Papst aus Bayern, doch Stellung zu nehmen zu den Missbrauchsfällen in seiner Heimat. Stattdessen verteidigte Marx Benedikt XVI. Dieser habe zuletzt immer wieder Missbrauch aufs Schärfste verurteilt.
Ich glaube, wir sind verantwortlich zunächst einmal. Wir dürfen auch jetzt nicht jedes Mal sagen, zu allem muss der Papst Stellung nehmen. Wir haben hier die Verantwortung. Die will ich nicht auf den Papst schieben, sondern wir haben als Bischöfe in unseren Diözesen die Verantwortung und als bayerische Bischöfe haben wir hier zu sprechen. Und wir fühlen uns eigentlich, so haben wir es ja auch nochmal formuliert, vom Papst da eher ermutigt, den Weg zu gehen.
Die Menschen in Bayern dürften etwas mehr erwartet haben. Zumindest wird es wohl noch lange dauern, bis die katholische Kirche ihr verlorenes Vertrauen zurückgewinnen kann.
Die Kirche hat sich ja überhaupt nicht bemüht, auf die Wünsche der Gläubigen und der Politiker und so weiter einzugehen.
Das Ganze ist gar nicht so glauben. Und ich denke mal, wenn das so weitergeht, werden viele austreten aus der Kirche. Ne?
Sie haben sich zurückgehalten, wie halt schon auch in der Vergangenheit. Also wird da wahrscheinlich einiges vertuscht, verheimlicht. Also es herrscht auf Druck hin, dass sie da langsam vielleicht dass sie damit auspacken. Aber wenn es nicht sein müsste, würden sie es nicht machen.
Solche Wunden können wohl nicht mit kleinen Signalen und vor allem nicht mit Absichtserklärungen geschlossen werden. Immerhin betonte der Münchner Erzbischof:
Ja, aber es wird schon was geschehen. So ist es nicht. Also bleiben Sie da dran. Da dürfen Sie uns gerne weiter nerven.
Frühjahrstagung der bayerischen Bischöfe, Irene Heider berichtete. So langsam steht die Bundesregierung ziemlich allein da, wenn es um den Königsweg der Hilfe für die von der Pleite bedrohten Griechen geht. Berlin zögert mit festen Zusagen, aber der deutsche Vorschlag, Pleitestaaten notfalls aus der EU zu werfen, stößt beim Rest der Europäer auf wenig Gegenliebe, vor allem bei den Franzosen nicht. Derweil machen die Griechen Druck und fordern ein schnelles Votum für Finanzhilfen. Aus Brüssel, Wolfgang Landmesser.
So könnte der Notfallplan für die Griechen aus Krediten der anderen Euro-Länder geschnürt werden, zu günstigeren Zinsen, als sie der Kapitalmarkt den Griechen im Moment abverlangt. Die Staats- und Regierungschefs sollten jetzt schnell die konkrete Entscheidung treffen, möglichst auf ihrem Gipfel in einer Woche, so der griechische Ministerpräsident heute. Das ist etwas, was man erwarten kann, dass die Europäische Union nicht nur die Erwartungen der Griechen erfüllt, sondern auch die der breiten Bevölkerung in der EU. Das ist eine Gelegenheit, die wir nicht verpassen sollten. Das Loblied auf den guten Freund Yorgos sang Bundeskanzlerin Merkel gestern im Bundestag nicht. Bei allem Respekt für das ambitionierte Sparprogramm des Athener Kollegen, um die Stabilität des Euro zu wahren, müsse der Grundsatz weiterhin lauten: Wer übermäßig Schulden angehäuft hat, muss sich ohne fremde Hilfe aus dem Schlamassel befreien.
Es muss von Griechenland ausgehen. Und alles, was überhaupt gedacht wird, muss darauf ausgerichtet sein, dass wir nicht vorschnelle Hilfen leisten, sondern dass wir dafür Sorge tragen, dass das Ganze wieder in Ordnung kommt. Alles andere wäre fatal.
Von vorschnellen Hilfen könne keine Rede sein, meint Ministerpräsident Papandreou. Spekulanten hätten die Risikoprämien für griechische Staatsanleihen in die Höhe getrieben. Derzeit muss Griechenland für eine Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit über 6% Zinsen zahlen. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble wird von den Gläubigern mit über 3 Prozentpunkten weniger zur Kasse gebeten. Dieser Zinsunterschied gefährde den griechischen Plan zum Schuldenabbau, so Papandreou.
Money is costing you a lot and that.
Das unterminiert die unternommenen Sparmaßnahmen. Sie kürzen Löhne und Renten und erhöhen die Steuern. Und das dadurch gewonnene Geld fließt dann eher an die Kapitalgeber, als dass es dabei hilft, das Programm auch umzusetzen. Wenn die EU die Finanzhilfen in der kommenden Woche beschlösse, würde der Zinsdruck auf Griechenland deutlich nachlassen, so Papandreou. Sollte die Hilfe der EU auf sich warten lassen, schloss der griechische Ministerpräsident nicht aus, den Internationalen Währungsfonds um Hilfe zu bitten. Mit seinem Sanierungsprogramm erfülle Griechenland bereits die Vorgaben des IWF. Gemeinsam mit Experten der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank hatte der IWF die Lage in Griechenland bewertet und härtere Sparschritte verlangt, woraufhin die griechische Regierung ihr Programm verschärfte.
Zum ersten Mal seit Ende des letzten Krieges um den Gazastreifen ist heute wieder eine Qassam-Rakete auf israelischem Territorium explodiert, ganz offensichtlich abgeschossen von palästinensischen Extremisten. Ein Arbeiter kam ums Leben, als der Sprengsatz einschlug. Der Raketenbeschuss ist vorläufiger Höhepunkt in einer Reihe von Ereignissen, die die Spannungen im Nahen Osten wieder wachsen lassen. Aus Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte.
Die israelische Regierung hat eine so wörtlich angemessene harte Reaktion auf den Qassam-Beschuss am Vormittag angekündigt. Dies erklärte der stellvertretende Ministerpräsident Silvan Shalom. Mit dem Tod des 30-jährigen thailändischen Landarbeiters sei eine rote Linie überschritten worden. Dies könne Israel nicht akzeptieren, sagte Shalom. Gegen 10.30 Uhr hatten palästinensische Extremisten eine Qassam-Rakete abgefeuert, die in einer kleinen Agrarkommune nördlich vom Gazastreifen einschlug und den jungen Thailänder tödlich verletzte. Gegenüber dem israelischen Rundfunk verlangte dieser Einwohner der betroffenen Agrarkommune den Militäreinsatz der Armee. Um 10:30 ungefähr gab es Alarm. Nach langer Zeit in der Ruhe war eine Ruhe, die das Team Olmert Barak erzeugt hat. Ich hoffe sehr, dass das nächste Team Barak Bibi Netanyahu die Sicherheit hier wiederherstellen wird. Die militante islamistische Splittergruppierung Ansar al-Sunnah, die bereits mehrfach Anschläge auf Hamas-Einrichtungen in Gaza verübt hat und deren Herrschaftsausübung als zu verweichlicht ablehnt, bezichtigte sich des Qassam-Angriffs. Knapp eine Stunde vor dem Raketeneinschlag war die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton in den Gazastreifen eingereist, um sich dort einen Überblick über die europäischen Hilfsprojekte zu verschaffen. Vor Dutzenden von Kamerateams und Reportern gab sie anschließend diese diese Stellungnahme ab. Ich verurteile jede Form der Gewalt. Wir müssen eine friedliche Lösung der Fragen und Probleme finden. Und was ich in all meinen Gesprächen hier beständig gesagt habe, die ich mit all den Politikern in der Region geführt habe, ist, wir müssen vorwärts kommen. Es ist ganz offensichtlich, dass wir vorwärts kommen müssen, um den Friedensprozess zu einer erfolgreichen Lösung zu führen. Die EU-Außenbeauftragte sprach sich auch für die Aufhebung der israelischen Blockade des Gazastreifens aus. Sie wolle ihre Eindrücke aus Gaza mitnehmen zum morgigen Treffen des Nahostquartetts in Moskau. Die Europäische Union sei entschlossen, eine Lösung des Nahostkonflikts zu finden.
5 Nominierte haben in der Kategorie Belletristik auf der Liste des Preises der Leipziger Buchmesse gestanden. Darunter, ganz medienwirksam, die 17-jährige Helene Hegemann mit ihrem Debütroman Axolotl Roadkill, für den sie sich den Vorwurf gefallen lassen musste, abgeschrieben zu haben. Gewonnen hat Hegemann den Preis aber nicht. Wer sich über die Auszeichnung in den insgesamt 3 Kategorien freuen konnte, aus Leipzig Simone Thielmann.
Am Ende hat die Unschuld der Kinder gesiegt. Der Schriftsteller Georg Klein ist für sein Buch Roman unserer Kindheit mit dem Leipziger Buchpreis für Belletristik ausgezeichnet worden. In dem Roman beschreibt Klein die Abenteuer einer Kinderbande in den 1960er Jahren. In einem Neubaugebiet in Süddeutschland bestehen die Kinder kleine und große Abenteuer und stoßen dabei auf 3 invalide Kriegsveteranen. Georg Klein bedankte sich in seiner Rede auch bei den realen Vorbildern der Geschichte.
Ich möchte mich bei denen bedanken, die als Figuren in meinen Roman eingegangen sind, aber nicht mehr unter den Lebenden weilen. Es braucht für bestimmte Bücher, und das hat es für dieses Buch in besonderer Weise gebraucht, auch die Gunst unserer Toten. Vielen Dank.
Die Jury lobte besonders Kleins poetischen Schreibstil und seine sinnliche Erzählweise. So taucht Klein komplett in die mystischen und noch unschuldigen Gedanken seiner Protagonisten ein und lässt alle Erwachsenenlogik außer Acht. Die im Vorfeld viel diskutierte Helene Hegemann und ihr Buch Axolotl Roadkill, das zu weiten Teilen aus Plagiaten besteht, ging leer aus. Die Debatte um die Autorin fand allerdings eine besondere Erwähnung in der Rede der Juryvorsitzenden Verena Aufermann. Die Diskussion um Hegemann habe sich im Vorfeld verselbstständigt.
Diese Jury mag fehlbar sein, aber in ihrer Entscheidung lässt sie sich nicht unter Druck setzen. Und wir treffen unsere Entscheidung aus ästhetischen Kriterien und nicht unter juristischen Aspekten.
Eine rein ästhetische Entscheidung traf die Jury sicherlich auch in der Kategorie Sachbuch. Hier zeichnete sie den Journalisten und Historiker Ulrich Raul für sein Buch »Kreis ohne Meister – Stefan Georges Nachleben« aus. Raulf hat eine Biografie über den Dichter verfasst, die erst nach dessen Tod 1933 beginnt. Darin beschreibt er, wie Georges Schriften, aber auch die Person des Dichters zum Mythos wurden. Ulrich Raulf selbst konnte sein Glück über den Preis kaum glauben. Den Leipziger Buchpreis in der Kategorie Übersetzung erhielt Ulrich Blumenbach. Er hatte den Roman »Unendlicher Spaß« von David Foster Wallace in 6-jähriger Arbeit ins Deutsche übertragen.
Sport am Ende des Echos des Tages. In der Fußball-Europa-Liga wollen Werder Bremen, der Hamburger SV und der VfL Wolfsburg heute in das Viertelfinale einziehen. Und die Chancen stehen gut. Los geht es gleich um 19 Uhr in Bremen, wo Werder den spanischen Topclub Valencia erwartet. Das Hinspiel in Spanien endete 1:1, eigentlich also eine ganz gute Ausgangsposition für die Bremer.
Sie sind realistisch. Die Profis von Werder Bremen vor dem heutigen Rückspiel gegen den FC Valencia. Für fast alle liegen die Chancen aufs Weiterkommen bei 50-50. Dieses 1:1 aus dem Hinspiel ist zwar eine gute Ausgangsposition, aber noch längst nicht die halbe Miete. Ein spannender Europapokalabend im Weserstadion dürfte also garantiert sein. Und diese Aussicht war für einige Spieler offenbar die beste Medizin. Die zuletzt angeschlagenen Mesut Özil, Marco Marin und Thorsten Frings sind alle wieder fit und können heute Abend auflaufen. Aus Bremen, Thorsten Ahles.
Der HSV trifft hier in Anderlecht auf einen Gegner, der sich noch längst nicht aufgegeben hat. Kapitän Olivier de Schacht hat die Partie gegen die Hamburger als seine bislang größte bezeichnet und auch die Zuschauer glauben noch an ihr Team. 22.000 werden nachher kommen in die kleine, enge Arena, die mitten in einem Wohngebiet liegt. Und sie alle werden vermutlich auf Ruud van Nistelrooy gespannt sein. Von dem HSV-Star schwärmen sogar die Profis des RSC Anderlecht. Wenn er so spielt wie beim 3:1 vor einer Woche und wenn die Hamburger nicht gleich früh in Rückstand geraten, dann ziehen sie ins Viertelfinale ein. sein. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 75%. Aus Anderlecht Michael Augustin.
Der VfL Wolfsburg hat vor dem Spiel gegen Rubin Kazan vor allem ein Problem. Fast alles spricht für ein Weiterkommen. Und genau das ist gefährlich, meint Trainer Lorenz Günther Köstner. Nach dem hart erkämpften 1:1 im Hinspiel reicht seinem Team schon ein 0:0 für den Viertelfinaleinzug. Außerdem gewinnt der VfL in der Bundesliga gerade gegen alles, was sich ihm in den Weg stellt. Der russische Gast hingegen ist gerade erst in die Saison gestartet. Damit dennoch kein Übermut aufkommt, erinnert Trainer Köstner immer wieder an die Gruppenphase der Champions League, in der besiegte Rubin Kazan nämlich den großen FC Barcelona. Und zwar auswärts. Aus Wolfsburg, Martin Seidemann.
Wolfsburg und der HSV spielen ab 21.05 Uhr. Das war das Echo des Tages vom Donnerstag. Sie können die Sendung wie immer im Internet nachhören oder als Podcast herunterladen unter wdr5.de oder ndrinfo.de. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf. Ihnen noch einen schönen guten Abend.